ARD Sounds.
Hallo und herzlich willkommen. Heute bei 1:1 The Talk wiederholen wir mein Gespräch mit Axel Milberg vom Juni 2015. Der Schauspieler wird an diesem Wochenende 70 Jahre alt und kann auf eine erfolgreiche Karriere in Theater, Film und Fernsehen zurückblicken. Alles Gute auch von hier. Ich habe mit ihm über seine Kindheit in Kiel gesprochen, über seine Anfangszeit in München, über alte Rollen und über das Reisen. Erst einmal habe ich ihn aber gefragt, was das Beste daran ist, Axel Milberg zu sein.
Ja, das ist ja eine Falle, das ist ja schon mal ganz schrecklich, so anzufangen. Aber ich versuche mal drüber nachzudenken. Ich habe die Neigung, das Leben doch leicht zu nehmen und Spaß zu haben. Und Humor und Selbstironie spielen eine große Rolle. Und ohne groß planen zu wollen, schaue ich doch, dass ich auch die Dinge, die ich machen möchte, realisieren kann.
1:1, der Talk. Zu Gast bei Achim Bogdan.
Axel Milberg, der Browski vom Tatort.
Axel Milberg, schön, dass Sie da sind. Und was ist der Nachteil am Leben als Axel Milberg? Oder hat es gar keine?
Nein, ich müsste, das sind Luxusproblemchen. Also ich höre das ja auch oft von Kollegen, wenn die gefragt werden, und so weiter, was hättest du gerne, was du nicht hast? Und dann sagt man, mehr Zeit für und so. Also bitte, das ist ja, da geniere ich mich jetzt zu sagen, ich hätte gern mehr Zeit für dies und das. Ist alles gut, ich bin happy und denke auch dran, dass ich das sein möchte, weil es gab auch mal Punkte in meinem Leben und Jahre und Monate und mehrere Jahre, wo ich dachte, das ist eigentlich nicht das, was ich gerade will, was mir passiert oder was ich tue oder was ich nicht tue. Ich möchte lieber woanders sein oder so. Und man muss auch aushalten können, zufrieden zu sein und nicht immer zu sagen, das Gras auf der Wiese des Nachbarn ist doch grüner.
The grass is always greener on the other side, ja, so wie die Engländer sagen. Ja, was waren das für Jahre, wo es dann irgendwie nicht so schön war?
Eine Ehe ging zu Ende. Ich hatte Schwierigkeiten am Theater, weil ich abgelenkt war durch mein Privatleben. Ich hatte keine Lust, irgendwie mehr zu gehorchen und Regieanweisungen zu folgen. Und das Neue gestaltete sich alles schwierig und so weiter. Ich war ängstlich, ich hatte zu wenig Selbstvertrauen. Ich fühlte mich unfrei, ich mochte mich selber nicht. Und das ist gefährlich als Schauspieler. Wenn du als Schauspieler spielst, aus der Kraft heraus ein anderer sein zu wollen, weil du nicht du selbst sein willst, verliert es das Spielerische. Ja? Und diese Selbstvermeidung oder so, das wirft Schatten auf die Arbeit. Also es ist besser, ich kann mehr machen, es ist reicher das Leben, ich bin mutiger und in Anführungsstrichen auch skrupelloser im Spielen, im Beruf, wenn ich mich persönlich, privat glücklich fühle.
Und den Eindruck machen Sie auch. Sie kommen hier rein, braun gebrannt, haben so Sneaker an. Haben Sie denn besonders schöne Momente in letzter Zeit erlebt? Besonders inspirierende Momente?
Ja, ich habe heute Nacht durchgeschlafen, nach vielen Tagen das erste Mal wieder. Also es sind manchmal ja so ganz einfache Dinge, von denen unser Wohlbefinden abhängig ist und banale Dinge. Also ich bin in der richtigen Familie geborgen, ja, und glücklich. Und das wusste ich vorher gar nicht so sehr. Ich rede jetzt von der Zeit vor über 20 Jahren, dass das alles miteinander so zusammenhängt. Ich dachte, naja, das vergesse ich jetzt und jetzt gebe ich meine ganze Kraft in die Arbeit hinein oder so. Und das ist dann doch schnell mal verkrampft und kommt nicht so aus der Mitte. Und man nimmt sich viel vor und kriegt es nicht hin. Und heute weiß ich, dass alles mit allem zusammenhängt. Also einfacher gesagt, ich schaue, dass ich mit den Menschen zusammen bin und arbeite, mit denen ich auch zusammen sein will und auch privat nichts zu kurz kommt.
Was haben Sie in der letzten Woche gemacht?
Ich war am Mittelmeer, ich war in Lissabon mit meiner Frau und unserem jüngsten Sohn und entdeckte Lissabon für mich, für uns eigentlich so ein bisschen als Havanna von Europa. Das heißt, eine Stadt, Zentrum eines Landes, was lange durch den Faschismus und durch die Geschichte mit dem Rücken zu Europa stand isoliert und diese Isolation ist seit ein paar Jahrzehnten zwar aufgehoben, aber Lissabon trägt durchaus noch die Spuren in allem von dieser Abgeschiedenheit.
Hier ist 1:1 der Talk auf Bayern 2, heute mit dem Schauspieler Axel Milberg. Jetzt kommen ganz viele kurze Fragen mit hoffentlich schnellen, spontanen Antworten. Bereit?
Yes.
Evangelisch oder katholisch?
Evangelisch.
Beatles oder Stones?
Beatles.
Lieber Sommer oder Herbst?
Sommer.
Lieber Norden oder Süden?
Süden.
Was kann der Süden, was der Norden nicht kann?
Man kann abends draußen sitzen und unter einer Palme.
Was kann der Norden, was der Süden nicht kann?
Wunderbare Landschaften, Gerüche, Schärenküste.
Lieblingsferienland aktuell?
Schweden.
Na toll, Unlogik ist auch mit drin. Unterschätztes Land, wo man mehr Leute hin müssten?
Portugal. Portugal.
Portugal. Da, ja. Eine Stadt, wo ich gerne mal länger wohnen würde. Außer Lissabon.
New York.
Weil?
Ein paar Mal da gewesen, auch gearbeitet, immer zu kurz.
Heuer schon im See gebadet?
Nein.
Der beste See Bayerns?
Ammersee.
Der schönste Ort in Norddeutschland, Ihre Heimat?
Oh, schwierig zu sagen. Ich sag mal Kiel.
Lieber Fernsehen oder Kino?
Kino.
Lieber Theater oder Fernsehen?
Ganz spontan, okay. Ich unterdrücke den Bildungsbürger und sage Fernsehen.
Ein Schauspieler, mit dem Sie gerne mal tauschen würden für einen Tag?
Kenne ich nicht.
Axel Milberg?
Nein, ich sage einen überraschenden, viele werden ihn nicht kennen, Fernando Rey. Häufig Hauptrolle in Buñuel-Filmen.
Bitte mal nachgoogeln. Wie geht der Name Axel Milberg rückwärts?
Lexa Greblim.
Und wie vorwärts?
Axel Milberg.
Kleiner Scherz. Ein Tag ohne meine Frau ist?
Ein Arbeitstag.
Ich empfehle es, 4 Söhne zu haben, weil?
Weil man dann auch irgendwann 4 hübsche Schwiegertöchter willkommen heißen kann.
Ich empfehle es nicht, weil?
Weil, wenn sie zu nah aneinander sind, ich meine altersmäßig, Stress ist durch Eifersucht, Konkurrenz, Battle all the day.
Größte sportliche Leistung?
2. im Hochsprung 1973 der Schleswig-Holsteiner Schulen.
Fragespiele nerven, weil?
Ich nachdenken muss.
Deswegen hören wir jetzt auch wieder auf. Wir gehen jetzt in Ihre Kindheit, Herr Milberg.
Geboren, da war ich schon mal.
Ich nicht. Geboren vor etwas mehr als 50 Jahren in Kiel, die Stadt, in der Sie ja auch als Kommissar Borowski im Tatort zu sehen sind. Was haben Sie für ein Verhältnis zu Kiel?
Ich liebe Kiel. Kiel ist Sleeping Beauty. Ich erlebe meine Kindheit gewissermaßen immer wieder neu. Wenn ich zurück bin, bin ich der ich damals war, als ich die Stadt verlassen habe. Ein 19-Jähriger am Beginn seines Erwachsenenlebens, komischerweise. Vielleicht kennen Sie das, liebe Zuhörer. Sie waren lange nicht mehr an dem Ort Ihrer Kindheit, kommen zurück und fühlen sich dann wieder in dem Alter, in dem Sie waren, als Sie die Stadt verlassen haben. Das heißt, ich wundere mich heute, wenn ich über die Hecken hinüberschauen kann, in die Gärten der Nachbargrundstücke, weil ich damals noch kleiner war und dachte, ach, was ist denn Rätselhaftes hinter dieser Hecke? Manche Freunde sind noch da von damals, neue sind hinzugekommen. Ich gehe die Straßen ab, die ich damals gegangen bin und schnuppere und rieche und gucke und erinnere ich mich. Das heißt, das Vergnügen ist dieses erwachsene Leben, das Spaß gemacht hat und noch Spaß macht, habe ich einerseits sozusagen in der Tasche, andererseits bin ich der Anfänger des Lebens und fühle mich einfach, ja, die Jahrzehnte jünger, die dazwischen liegen.
Sie sind groß geworden in einem Viertel namens Düsternbrook. Das klingt wie das maximale Gegenstück zu, weiß ich, Schneitzelreuth oder Dingolfing. Und ist es ja vermutlich auch.
Lieber Herr Bock, dann könnten Sie Düsternbrook bitte wertfrei aussprechen. Sie sagen das auch so, warum es so heißt, nämlich Düsternbrook. Also der dunkle Wald.
Das klingt wie aus einem Wallander-Krimi.
Ja, ja, das ist nordisch und heißt tatsächlich so dunkles Waldstück oder Krähenwald, der tatsächlich zwischen meinem Elternhaus und der Kieler Förde liegt und so ein bisschen der Märchenwald meiner Kindheit ist. Das heißt, die Märchen, die meine Mutter mir vorgelesen hat von den Gebrüdern Grimm, habe ich alle in meinem kindlichen Kopf, in meiner kindlichen Vorstellung auch dort angesiedelt. Ja, Frau Holle, das Haus kann ich genau benennen, am Niemandsweg wohnt in dem und dem Haus. Und Hänsel und Gretel waren natürlich in diesem Kieler Waldstück unterwegs, aus dem sie dann doch immer wieder herausfanden. Und so sehe ich das heute auch noch ein bisschen.
War es denn auch ein bisschen märchenhaft, Ihre Kindheit?
Ja, grausam, ja, sind die Märchen ja auch. Und verträumt und ich idealisiere vielleicht auch ein bisschen. Aber es war das, was man, glaube ich, eine behütete Kindheit nennen kann. Ich war also nicht der aus Neukölln oder aus Wedding, der eine Street Gang hat und aus der heraus er dann eines Tages Schauspieler wurde.
Sondern ich schwöre.
Was?
Ich schwöre.
Ja, ich schwöre, Alter, ich weiß, wo dein Haus wohnt. Du kriegst auf Zahnfleisch. Ich lasse mich nicht von dich produzieren. Nein, es war mehr so, hat mit der Fantasie zu tun, die mich irgendwie zum Spielen brachte und natürlich auch genaue Beobachtung, dass das Bürgertum in Kiel-Düsternbrook keineswegs frei ist von Abgründen, Skandalen und Düsternis.
Was haben Sie denn da beobachtet, Herr Milberg?
Ja, zum Beispiel ein Ehepaar, das sich, man trennte sich damals nicht in meiner Kindheit, man blieb zusammen als Ehepaar und hielt aus. Sie dürfen nicht vergessen, in Westdeutschland, die Gesetzgebung sah noch vor, dass wenn eine Frau arbeiten wollte, musste sie ihren Mann fragen. Bist du einverstanden, dass ich berufstätig werde oder bin? Oder es gab den Paragraph 175, Homosexualität unter erwachsenen Männern, die freiwillig miteinander eine Beziehung eingingen, war verboten und wurde mit Gefängnis bestraft und so weiter bis in die späten 60er Jahre. Also vor diesem Hintergrund gab es natürlich eine bürgerliche Fassade, aber man sah, hier und da knirschte es und nicht alle waren glücklich, die so taten. Und die Wahrnehmung von einem Kind ist komplex, nicht nur meine, von allen Kindern. Und wenn man das schult und wenn man das ermutigt bei Kindern, dann ist das etwas Gutes und ja, erzählt den Reichtum von dem, was eben Kinder beobachten und was sie umgibt. Und da habe ich vieles sozusagen nachgespielt für mich und erfahren und erlebt und auch dann ein Theaterstück geschrieben, was in der Schule aufgeführt wurde.
Mit 11 war das.
Ja.
Bis irgendwas mit dem Wilden Westen.
Es hatte den Titel Wie der Wilde Westen wirklich war. Und war eben ja so streng an Karl May entlang geschrieben, den ich viel gelesen hatte und wurde auch aufgeführt in der Aula der Kieler Gelehrtenschule. Und die Knallplätzchen, die wir in den Revolvern hatten, vernebelten die Bühne.
Und die Sinne.
Und die Sinne und unser Sportlehrer, Herr Kehrer, hat einen doofen Schluss noch, wie ich fand, doof, hinzugeschrieben, nämlich die Versöhnung des weißen Mannes mit den Rothäuten. Das fand ich dann irgendwie nicht mehr so spannend, die sich quasi in einer Traumvision die Hände reichen. Aber es hat stattgefunden und hat Spaß gemacht und ich spielte den Goldgräber Jeff Clayton.
Was hat Jeff Clayton gemacht?
Er hat gerobbt, er hat seine Freundin, die am Marterpfahl schmachtete, befreit. Er hat einen Indianer mit einer Pfanne niedergeschlagen. Er hat geschossen, also alles, was Elfjährigen so Spaß macht.
Und das haben Sie geschrieben und haben sich furchtbar gefreut drüber, als es dann auf der Bühne war.
Ja, ja, genau. Mein Vater war Rechtsanwalt und hatte eine Sekretärin, die dann das Geschreibsel mit Blaupause irgendwie so durchnudelte und das wurde dann den Mitspielern verteilt. Und ich wollte gar nicht unbedingt die große Hauptrolle haben. Ich habe mich mit einer Nebenrolle, die nicht so viel Text hatte, begnügt. Und Matthias Mönch, der heute Pilot bei der Lufthansa ist, hat den Indianerhäuptling gespielt, weil er groß und stattlich war und schwarze Haare hatte. Und ja, das war's. So fing das an.
Achim Bogdan im Gespräch mit
Axel Milberg spielt auch im Radio.
Sie hören eine Wiederholung von 1:1 der Talk mit Axel Milberg vom Juni 2015. Damals hatte gerade Holstein Kiel gegen 1860 München in der Relegation um einen Platz in der zweiten Bundesliga gespielt. Ich habe also den geborenen Kieler und Wahlmünchner gefragt, für welches Team er gefiebert hat.
Oh.
Oder interessiert Sie gar nicht Fußball?
Die 60er haben gewonnen, gell?
Ja, ja.
Ja, 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 doch.
Ich habe
mir nie vorstellen können, dass die beiden sich jemals begegnen.
Ich habe es mir auch nicht vorstellen können. Ich bin der 60er-Fan. Ein Albtraum wurde wahr.
Ja, ja, ja. Naja, da begegnet man dann den Kieler Störchen, nicht?
Ja.
Den hätte ich schon auch mal gegönnt, die Nase ein bisschen nach oben zu recken und in die zweite Liga aufzusteigen.
War denn Sport überhaupt Ihr Ding, jetzt mal von Ihrem Hochsprungrekord abgesehen?
Oh ja, Herr Bogdan. Oh,
tatsächlich?
Ja. In Düsternbrook. Und zwar gab es, aber mit meinem Ausscheiden hat der Club nicht dicht gemacht, keineswegs, die Tennisgesellschaft Düsternbrook. Die Tennisgesellschaft Düsternbrook.
Sagen Sie es nochmal, bitte. Noch ein drittes Mal.
Nein, aber es war ein Verein und ich bin da zu einer Zeit aktiv geworden, wo es noch hieß, Tennis ist ein weißer Sport. Ja, also wenn man schwarze Socken trug oder irgendwie ein lilafarbenes T-Shirt, wurde man des Platzes verwiesen. Und die haben 7 Plätze und da habe ich meine Jugend verbracht. Das heißt, ich bin tatsächlich nach der Schule mit meiner Tennistasche hinten auf dem Gepäckträger hingeradelt um 2 Uhr und habe eigentlich durchgespielt, bis dann die Erwachsenen kamen, nach Dienstschluss die Plätze belegten und wir Jugendlichen nicht mehr spielen durften. 3, 4, 5 Stunden in der Hitze, das hat mir nichts ausgemacht.
Also ganz großes Tennis.
Ja, also zweite Mannschaft war ich nicht, leider für die erste hat es nicht gereicht, aber an Nummer 1 gesetzt. Medenspiele hieß es, sonntags immer Turniere gespielt, mal bei uns im Verein, mal fuhren wir dann nach Bad Segeberg oder Bad Bramstedt oder Altenholz oder Kitzeberg, wie das da dann so heißt, und haben gegen die anderen Vereine gespielt.
Die Olympischen Spiele 1972 haben ja in München stattgefunden und in Kiel, da gab es also auch schon mal diese Kombination. Die Segelwettbewerbe, kurz nach Ihrem 16. Geburtstag, waren Sie da, haben Sie sich's angeguckt?
Nee.
Haben Sie verpasst oder gar nicht mitbekommen, da war Olympia?
Doch, meine Eltern haben nach dem Tod meiner Großmutter einen Farbfernseher gekauft. Und dort sahen wir die Segelolympiade. Wir waren natürlich an der Kieler Förde und hier und da, aber jetzt nicht aktiv oder auf Regatta-Begleitschiffen, glaube ich, sondern meine Eltern rümpften dann eher die Nase und sagten, was ja typisch nordisch ist, da sind zu viele Leute, da gehen wir nicht hin. Ja. Da wird man ja totgetrampelt. Lars Gustafsson hat neulich in kleiner Runde in München wunderbar erzählt, wie er mit seiner Mutter, ein berühmter schwedischer Autor, Die Tennisspieler war eines der Bücher, die ich als Jugendlicher gelesen habe, von Lars Gustafsson. Und er ging mit seiner Mutter an einen Strand in Schweden und da waren 2 Leute in etwa 80 Meter Entfernung am Strand, die die Mutter erblickte und sagte dann zu ihrem Sohn, Lars, dort sind es Menschen, lass uns dort hinübergehen, und sind dann zu einem anderen Strand gegangen. Also dieses Nordische, dass da schon Menschen sind, lass uns doch woanders hingehen, das war auch bei meinen Eltern ausgeprägt.
Herr Milberg, Sie sind vielen natürlich auch bekannt als Stimme aus ganz vielen Hörbüchern, die Sie gelesen haben. Dieses Bücherlesen, ist das auch schon so eine Obsession Ihrer Kindheit gewesen? Sie haben ja eins geschrieben, haben Sie gerade berichtet. Karl May haben Sie erwähnt.
Ich habe gerne gelesen, ja. Als ich es noch nicht musste. Heute lese ich fast gar nicht mehr, außer den Dingen, die ich beruflich lese, was allerdings auch viel ist. Aber damals, ja, also Karl May, aber auch Kafka und Gottfried Benn, dann so mit 15, 16, 17, 18. Wir hatten einen kleinen Lesezirkel. Das heißt, unser Herr Husfeld, Dr. Paul Husfeld, unser Pfarrer, hat nicht nur den Konfirmationsunterricht geleitet, sondern auch montagabends einen Lesezirkel. Und dort ließen mich meine Eltern hin, 20 Uhr hin, und 22 Uhr war ich wieder zu Hause. Und dort wurde ich herangeführt an solche Autoren eben wie Benn oder Kafka, die mich total in ihren Bann schlugen und die ich herrlich fand. und holte immer aus einer großen Pappkiste Bücher, die er auch an uns weiter verschenkte. Ein großer Mann, ein toller Mann. In Kiel eine Berühmtheit, Paul Husfeld, der früher Politiker war und viel mehr war als unser Pastor, der uns konfirmiert hat.
Also Magie lesen, und das begleitet Sie bis heute letztendlich, auch die Faszination, die es ausmacht, auch bei den Leuten, die zum Beispiel Ihre Stimme hören, die Sie zum Beispiel ranführen ans Lesen.
Also lesen ist ja viel zu wenig, wenn man sagt, ich lese den Leuten was vor, sondern einen Film zeigen, ein Fenster öffnen und mit einer Geste hinaus zeigen und sagen, schau mal, was da ist. Und jetzt gehen wir zusammen diesen Film ab oder diese Landschaft ab. Etwas Unsichtbares sichtbar machen durch Sprache, durch Sprechen, das kann Lesen sein. Oder gemeinsam atmen, schweigen, eine Pause. Das ist alles Lesen, etwas ausgesprochen Sinnliches.
Sie haben nach dem Abitur Kiel hinter sich gelassen und sind den weiten Weg nach München gekommen. Wie kam denn die Idee auf, nach München zu gehen?
Ja, es war wirklich ein weiter Weg, weil ich fuhr damals mit meinem kargen kleinen Hausstand mit einer Ente von Kiel über Hamburg, Hannover, Kassel und dann die Kasseler Berge, wo mich spätestens die 20 Tonner anfingen zu überholen, weil die Ente zurückfiel von 110 Stundenkilometer auf 80 und ich dann aber wieder Fahrt aufnahm im Windschatten der 20 Tonner und zum Überholen ansetzte mit meiner Ente und dann natürlich wieder den Gegenwind spürte und zurückfiel und das mit dem Überholen nichts wurde und neben mir die altmodische Lampe und den Paravent von meiner Großmutter klapperten in der Ente. Also so war das 1977, als ich sozusagen von Baum zu Baum wechselte. Mir war damals klar, ich muss weg aus Kiel. Wenn ich irgendwie jemals doch Schauspieler werden können, wollen, sollte, dann zwar noch in Deutschland, wo man noch Deutsch spricht und wo es eine Schauspielschule gab, die berühmte Otto-Falkenberg-Schule, aber bitte nicht Hamburg, das war zu nah dran. Wenn man gemein wäre mit mir, würde ich wieder nach Hause fahren und sagen, boah, die sind zu fies und gemein und so. Dann wäre ich an den Wochenenden wieder zu Hause und würde dort die Wäsche waschen. Nein, ich musste schon weiter weg sein, ja, also 1000 Kilometer Entfernung, sozusagen von Grenze zu Grenze, von der dänischen Grenze eigentlich an die österreichische, wo man, wie gesagt, noch Deutsch sprach. Und es hat dann noch ein bisschen gedauert und dann hatte ich aber den ganzen Mut zusammengepackt und habe mich beworben an einer einzigen Schauspielschule, der Otto-Falkenberg-Schule.
Und sind auch genommen worden.
Oh Wunder, ja. Ja, es war damals der Leiter Helmut Matiersek, der dann auf Nachfrage und wie ist es bei mir, sagte wörtlich, Herr Milberg, wir fanden Sie unmöglich, unmöglich, aber wir mussten Sie nehmen. Und da dachte ich, oh Gott, ja, was und so und wie und so. Und dann später fiel mir erst auf, dass ich bei der Aufnahmeprüfung nur Tyrannen vorgesprochen habe. Also Napoleon, Herodes, Caligula, irgendwie solche Geschichten ist mir damals gar nicht klar geworden. Aber ich hatte einfach in den Büchern meiner Lieblingsautoren geblättert, Oscar Wilde und dann einem französischen Jean Anouilh und so weiter. Napoleon hieß das Stück und so. Und das waren dann halt diese Rollen und die habe ich dann da so somnambul vorgetragen.
Und der Theaterpsychologe hat seine Freude dran gehabt? Oder gab es den gar nicht?
Die hießen, glaube ich, Regisseur oder Schauspiellehrer, die Theaterpsychologen. Und die hatten ihre Freude dran, und zwar aus einem Grund, und das versteckte sich auch hinter diesem, wir fanden sie unmöglich. Ich habe es nicht so gespielt, wie man es richtig spielen hätte müssen. Ja, sondern ich habe meinen Quatsch da gemacht, wie ich dachte, dass das sein müsste oder sein könnte. Und das hat denen irgendwie gefallen.
Hier ist 1:1 der Talk mit Achim Bogdan am Mikrofon und meinem Gast, dem jetzt vor allem Film- und Fernsehschauspieler, ursprünglich aber vor allem Theatermann Axel Milberg. Sie müssen und mussten als Schauspieler ganz viel auswendig lernen. War das im Kurzzeit- oder Langzeitgedächtnis?
Wenn es Theatertexte waren, im Langzeitgedächtnis. Warum? Lange Probenzeit, 3 bis 5, manchmal sogar 6 Monate lange Probenzeit. Und dann über Jahre gespielt. 5 Jahre, 4 Jahre, 6 Jahre. Ja, ein Stück haben wir sogar 11 Jahre lang gespielt. Caldeval-Farce. Und Texte, die schwer zu lernen waren, die kann ich heute noch.
Sagen Sie mal ein Beispiel. Kaldewey Farce, 11 Jahre.
Ja.
Oder was anderes?
Naja, Kaldewey Farce, das waren 8 Sätze. Ich spielte zwar die Titelrolle, aber die sagte wenig, aber richtete viel
Schaden an.
Wie das so manchmal ist mit wortkargen Menschen. Kaldewey mit Namen hält brav zurück den Samen, war der erste Satz. Ja. Die Chiquita-Banane, der bekannte Fernsehstar, 2,180 £, die Sache macht sich. Oder so, ja. So, das waren Sätze von Kaldewey.
Nimmt das denn im Lauf der Karriere zu oder ab, dass man sich Dinge merken kann?
Bei mir ist es easy gewesen und ist es heute eigentlich auch noch. Das lief damals über so verschiedene Stufen, das Lernen. Das waren ja oft Stunden, ja, die es dauerte, wenn ich mit meiner Soufflöse vor einer Vorstellung den Text durchgegangen bin. Ich erinnere mich an das Stück Nathan der Weise, Tempelherr, 12 Auftritte. Ich habe 2,5 Stunden gesprochen. Nur mein Text dauerte 2,5 Stunden Sprechzeit. Und zwar in einem hohen Tempo. Hier hält das Opfertier ermüdet still. Nun gut, ich mag nicht näher wittern, was vorgehen wird. Mag voraus nicht wittern, was vorgehen wird. Genug, ich bin umsonst geflohen. Umsonst und weiter konnte ich doch auch nichts als fliehen. Nun komm, was kommen soll. Sie sehen, die ich zu sehen so wenig lüstern war. Sie sehen und das Gefühl an sie verstrickt, in sie verwebt zu sein, war eins.
War unglaublich. Herr Milberg, was haben Sie denn für einen Speicher da drin?
Und so weiter. Ja, aber das war mindestens das Sprechtempo von damals, wie gesagt, 2,5 Stunden.
Aber ich muss sagen, ich habe eh Respekt, weil Sie auch die heutigen Texte von der heutigen Sendung ja auch wirklich gewissenhaft einstudiert haben. Wir haben ja so eine Scripted Reality und haben so hochbezahlte Autoren, haben uns diesen bisherigen Text
aufgeschrieben. Und es wird ganz spontan.
Und es funktioniert. Ich bin wirklich begeistert, Herr Milberg. Ja. Was Sie alles können. Toll. Machen wir doch gleich an der Stelle mal das Axel Milberg-Quiz mit Axel Milberg. Wo haben Sie einen Hausmeister gespielt? Wir reden jetzt inzwischen von Ihrer Film- und Fernsehphase. Hausmeister
habe ich gespielt.
Leo und Claire?
Ach ja, stimmt.
Filsenmeier.
Stimmt. Ja.
Ah, es gibt doch einen kleinen.
Herr Meisel hieß der. Herr Meisel.
Wer war Bernd Lackner?
Bernd Lackner war der Ehemann in einer Fernsehkomödie Tausche Firma gegen Haushalt.
Mit Christine Neubauer als Gattin.
Und 3 Kinder habe ich und serviere morgens schlecht zubereitete Spiegeleier.
Sie waren mal König in einem Film.
Der Kopfschmerzen hat in das tapfere Schneiderland.
Da sind wir wieder in der Märchenwelt angekommen. Sie waren Philosoph.
Wo?
Als Ehemann von Hannah Arendt.
Stimmt, ja, ja.
Heinrich
ja, Blücher. Dozent am Bard College in New York, ja.
Wie bereiten Sie sich auf diese Rollen vor, Herr Milberg? Ist da Recherche drin oder ist alles Intuition?
Ja, unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Bei Oberst Blobel zum Beispiel, um dem fürchterlichsten, der schrecklichsten Figur da mal zu folgen, war es so, dass ich von Berlin Schönefeld abflog, um in Weißrussland diesen Mörder zu spielen, der in 2 Tagen über 33.000 Juden vernichten ließ in einer Sonderaktion. Die Juden von Kiew, auch Angehörige der Familie von Atze Brauner, sind dort ums Leben gekommen. Und ich war in dem Moment des Abflugs eigentlich ganz erschrocken und dachte, was mache ich eigentlich? Was für eine Anmaßung. Wie kann man sich darauf vorbereiten? Dann gibt es aber immer bei mir so Gedanken, wie ich sage, worauf kommt's da an? Also ich zwinge mich zu einer strengen Logik, um nicht in die Knie zu gehen vor der Aufgabe. Worauf kommt's da an? Was ist falsch? Was ist kitschig? Was ist bloße Tradition oder Konvention? Worauf kommt es an? Und da war so ein Punkt, wo ich dachte, der meine Figur dann auch sozusagen als Gedanke betreute in den Wochen dieses Drehs. Mach deinen Opfern, mit denen du sprichst, keine Angst. Du musst es schaffen, dass die jüdischen Communities sozusagen deinem Aufruf folgen, deinen Lügen glauben. Ja, also glaubhaft zu sein in der Organisation dieses Massenmordes und so weiter. Charmant zu sein und freundlich zu sein und nicht eine Bewertung der Figur mitzuspielen. Das klingt erstmal sehr unmoralisch, Aber so ist nun mal der schauspielerische Prozess.
So haben Sie es auch gemacht in Es geschah am helllichten Tag, in diesem Remake.
Ja, richtig.
Wo Sie quasi, Gerd Fröbe war es im Original, oder in der Erstverfilmung und dann später Sie, auch keine leichte Rolle. Sie sind dann Kommissar geworden im Tatort, Kommissar Borowski, in Ihrer Heimatstadt Kiel, haben Sie ja sicher gleich zugegriffen.
Ja, ich habe das vorgeschlagen sogar, weil ich dachte, Kiel kann das gut gebrauchen. Und Schleswig-Holstein verträgt das, dass man über Norddeutschland noch was anderes erzählen kann als Seehunde und Matrosen und Shanty-Chöre. Kiel braucht irgendwie, also Kiel bietet das an, diese dramatischen Himmel, diese Küsten, Schiffe, die Schicksale von Menschen, die dort leben oder dort ankommen, dort arbeiten oder arbeitslos sind, die Armut in Kiel. Also man kann über diese Region viel erzählen, was eben nicht tümelnd ist. In dem Sinne meine ich, Kiel braucht das. Kiel braucht da nicht mich, das kann auch jemand anders sein. Aber ich kenne natürlich die Stadt von Kindheit an und für die Kieler war es nicht unwichtig, dass einer von ihnen sozusagen auch den Kommissar spielt und nicht, wie man hier sagen würde, ein Zugroaster.
Aber da liegt bestimmt auch ganz viel Hoffnung dieser Region in Ihnen. Wenn Sie dann heimkommen, sagen die Leute doch bestimmt irgendwas zu Ihnen. Der Mann, der Sie nach außen vertritt vor, was weiß ich, 9 Millionen Leuten am Sonntagabend.
Ja, Sie schauen vor allen Dingen gar nicht, glaube ich, auf mich, sondern ob Sie erraten, wo das in Kiel gedreht ist. Und wenn Sie merken, das ist gar nicht in Kiel gedreht, sondern in Hamburg, dann fühlen Sie sich so ein bisschen hinter die Latüchte geführt. Sie schätzen aber, glaube ich, inzwischen auch den Kommissar auf norddeutsche Art, möchte ich mal sagen, schätzen Sie ihn. Ich erinnere mich an einen älteren Herrn, der auf der anderen Straßenseite ging, als wir in Kiel drehten. Und der deutete mit dem Zeigefinger streng auf mich über die Straße rüber auf mich zu und sagte zu mir, Herr Milberger, ihr, nun er wieder, ne? Herr Milberger, ja, der letzte Tatort von Ihnen, ja, schon besser. Schon besser. Ja, also mehr Lob ist von einem Norddeutschen nicht zu erwarten. Das war praktisch der Ritterschlag. Schon besser. Wir loben da oben nicht so gerne.
Letzte Runde mit unserem heutigen Gast, dem Schauspieler und Tatortkommissar Klaus Borowski, Axel Milberg. Für eine Autozeitung haben Sie jetzt nochmal den braunen Passat aus dem Tatort getroffen. Stimmt doch, oder?
Ja, da wurde lange hingebastelt, dass dieses Treffen stattfindet. Ich dachte zuerst, was wollen die jetzt? Wollen die ein Interview mit dem Auto führen und nochmal nachstellen, wie ich das Auto erschossen habe und ich am Auto und das Auto und ich? Nee. Und dann war das aber so launig und so lustig und so liebevoll vorbereitet, dass dieses Treffen tatsächlich dann am Falkensteiner Strand eines Tages stattgefunden hat.
Sie sind auch Ehrenkommissar geworden in Sachsen, zusammen mit Ihrer Tatortkollegin Kekili alias Sarah Brandt. Wieso denn Ehrenkommissar in Sachsen? Wie ist denn das möglich? Was machen Sie denn noch Kommissar da oben in Kiel?
Ja, Herr Bogdan, das habe ich mir genau verkniffen in Sachsen, als ich mich für diese wunderbare Ehre bedankt habe, nämlich zu sächseln. Ich ahnte, das finden die Sachsen ganz blöd und habe danach dann nochmal gefragt, nicht wahr, das war doch richtig, dass ich also da nun nicht so gesprochen habe und mich so bedankt habe und so weiter. Und er sagt, nee, das wäre gar nicht gut angekommen. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, da sind natürlich von der Polizeigewerkschaft Menschen im Hintergrund, die sagen, das gefällt uns und das mögen wir. Es bezog sich vor allen Dingen auf den Tatort, den Christian Schwochow gemacht hat, wo Crystal Meth das Thema war. Und die Echtheit einerseits der Szene, der Darstellung der Droge und auch der Ermittlerarbeit war für die Polizeigewerkschaft ein wichtiges Kriterium. Angesichts all der vielen Kommissare, die lustig sein wollen oder vor allen Dingen wichtig sein wollen als Ermittler und vielleicht ihre Eitelkeit frönen, ist uns eben doch etwas anderes wichtig. Die Geschichte, der Krimi, das Milieu, vielleicht auch die Ermittlerarbeit selber und nicht die Vermehrung unseres Ruhmes.
Und da haben Sie ein Paradekissen geschenkt bekommen.
Oh ja.
Und eine Ehrenmütze. Was Was war
ja,
das?
Es sah so ein bisschen aus, ich dachte an 50 Shades of Grey, als ich die Handschellen und einen formidablen Gummiknüppel festgestickt auf einem Kissen mit einer Borte drumrum und einer Uniformmütze drauf überreicht bekam. Es ist eine kuriose Kombination eben von Ruhekissen und von, wie sagt man, so Ordenskissen eigentlich und so weiter. Aber wie gesagt, die Anerkennung der in Anführungsstrichen Kollegen ist nicht unwichtig.
Sie sind ehrenamtlich engagiert seit vielen Jahren für eine Hilfsaktion in Lesotho. Das ist dieses Land in Südafrika, das so quasi so eine Enklave ist.
Ja.
Und waren auch tatsächlich vor Ort. Was ist das? Was machen Sie da?
Es gibt in einem der ärmsten Länder der Welt, Sie sagten es schon, in Lesotho ein Waisenhaus für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre, was wir unterstützen. Und es gibt eine Struktur vor Ort, einen Südafrikaner mit seiner Familie, der im Baugewerbe tätig ist, der das ins Leben gerufen hat. Und das unterstützen wir. Und wir haben dafür Geld gesammelt und Spender gefunden, waren 2-3 Mal dort, werden jetzt im September wieder hinfahren, um zu schauen, wie sich das entwickelt hat. Diese Kinder sind nicht nur Waisenkinder, wo die Eltern beide gestorben sind, sondern auch, wie man so sagt, Sozialwaisen. Das heißt Kinder, die Eltern haben, die entweder sterbenskrank sind oder nicht da sind, einfach irgendwo auf Arbeitssuche umherirren, zurückgelassen wurden. 2 Geschwister zum Beispiel, ein 4-jähriges Mädchen und ihr 2-jähriger Bruder, wurden im Gelände aufgefunden, weil die sind von ihrer Tante gequält worden, die alkoholabhängig war und mit brennenden Zigaretten und so weiter die Kinder misshandelt hat, also ganz fürchterlich. Und solchen Kindern bietet dieses Waisenhaus ein Heim.
Wer das unterstützen will, kann sich ja auch das finden im Internet. Können Sie da mal nachgucken, Axel Milberg und Lesotho, dann sind Sie sofort dabei und finden, wo Sie das Ganze unterstützen können. Sie haben vorher noch gesagt, auf Ihr Handy gedeutet, Sie wollen noch einen japanischen Namen unterbringen in dieser Sendung.
Ja, unser 11-jähriger Sohn ist seit einiger Zeit leidenschaftlicher Manga-Leser und malt auch Anime. Und diese Filme aus Japan hat ein Hayao Miyazaki gemacht, ein Oscar-Preisträger, Chihiro und die wundersame Reise in das Zauberland ist Oscar-prämiert. Und so entdeckt man auch von kleinen Kindern, unser Sohn August ist 11 Jahre, der führt uns also in Bereiche, und wenn man das ernst nimmt, man staunt und es ist eine vollkommene Gegenwelt zu Disney, wunderschöne Bilder, Träume, Albträume, rätselhaft, dunkel, unheimlich. Totoro ist ein anderer Film, er hat insgesamt 13 gemacht. Und hat Hollywood, glaube ich, unglaublich beeinflusst, ohne dass die Regisseure dort es jemals zugeben würden.
Das war das Wiederhören mit dem Schauspieler Axel Milberg. Er feiert dieses Wochenende seinen 70. Geburtstag. Am Mikrofon verabschiedet sich Achim Bogdan. Alles Gute!